Recording in progress, sagt er.
Genau, wir sind jetzt auf Sendung. Und wir haben persönlich, glaube ich, noch nie gesprochen. Kann das sein?
Das stimmt. Aber mir wird jetzt hier immer noch... Ich muss jetzt hier irgendwas drücken. Ach, da. Ich kann jetzt das Meeting verlassen oder verstanden. So, zack, so. Verstanden. Ich werde aufgezeichnet. Okay, so.
Genau, du wirst aufgezeichnet. Warum wirst du aufgezeichnet? Weil du jetzt im Podcast bist. Gravitas.
Yes, herzlich willkommen. Also, danke, dass ich da sein darf. So rum.
Ja, schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast, Johannes. Ich freue mich da sehr.
Danke, danke.
Ich sagte gerade schon, wir haben uns noch nie gesprochen, live oder zumindest irgendwie über irgendwelche Remote-Geschichten.
Doch. Einmal kurz letzten Juni auf dem Summit. Oder? Kann das sein?
Nee.
Warst du nicht beim
Dann hast du mich verwechselt mit der schönsten Version von mir. Wer auch immer das war, keine Ahnung. Meld dich bei mir. Ich bin mein Bruder.
Nee, tatsächlich. Achso, ich dachte, ich hätte. Nee, okay, aber da war so viel Input, das kann sein, dass ja, das ich da verwechselt habe.
War das nicht das Neuro-Ding? War das das Neuro-Ding?
Oh Gott, da waren noch so viele. Nee, das war Functional Training, Perform Better Functional Training Summit. Da ist ja alles Mögliche. Da ist so, Euro, nee, Euro, sag ich, Neuroathletik, da ist Functional Training. Kettlebells, Vorträge sind da, dann auch von der NSCA und da war alles so querbeet, einmal Powerlifting, Fitness, Bodybuilding, gib ihm Kettlebells, funktionelle Türme.
Ja, ich glaube, die das Functional Summit kennen, die wissen genau, das ist so ein Riesenevent, ne?
Ja.
Genau. Super spannend. Du bist ja eigentlich ein alter Hase in diesem ganzen Game. Du hast, glaube ich, irgendwo vor Ewigkeiten mal deine CrossFit-Box da aufgemacht. Dann warst du auch YouTube-technisch relativ stark. Da ich nicht in diesem ganzen CrossFit-Game drin war, hatte ich da jetzt nicht so den Fokus drauf. Aber viele von meinen Jungs und Mädels, die kannten dich halt damals. Das war so Anfang, das muss so 2010 rum gewesen sein. Kann das sein?
2010 habe ich selber noch, da habe ich noch in einer anderen Box gecoacht als CrossFit-Trainer. 2012 habe ich meinen YouTube-Kanal eröffnet und 2013 oder Ende 2012 haben wir dann die CrossFit-Box eröffnet. Das heißt so seit 2012 kommt da so der Content Richtung CrossFit.
Genau. Weißt du, damals so habe ich 2012 habe ich den Gym Manager bei Homespace gemacht in Düsseldorf. Das gibt's bei euch ja auch ohne Ende.
Oh, ja, ja.
Und ich wusste, ich hatte da ein paar Jungs, vor allen Dingen einige, die Zahnmedizin studiert haben und so ein, zwei, die waren auch so ein bisschen crazy drauf und sagten halt, ey, du musst unbedingt den Johannes Queller folgen, der macht gute Sachen und. Ich sag, ja, guck ich mir mal an, aber habe ich ehrlich gesagt nie deep gedived, weil wie gesagt, CrossFit nicht so ganz mein Thema war, aber super spannend. Daher warst du schon dann damals vor 10 Jahren ein Begriff für mich.
Ach, krass, ja.
Ja, und dann hat man das ein oder andere so befolgt und ich musste tatsächlich das wurde mir auch wieder empfohlen. Hast du schon das neueste Video gesehen von Johannes? Also witzigerweise, alle um mich herum sprechen mich immer auf dich an.
Also, okay. Nee.
Ja, guck dir das mal an. Es ist ein deepes Thema und dann habe ich es mir angeguckt und ich musste darauf sofort mich bei dir melden und dachte so, oder ich habe mich ja gefragt, ob du bereit bist, auch mit mir nochmal darüber zu sprechen, weil ich es einfach ein wichtiges Thema finde. Also nicht nur das Thema an sich, sondern die Tatsache, dass du etwas öffentlich gemacht hast, wo du sagst, eigentlich intim.
Ja.
Aber ich glaube, das geht uns alle was an, weil das ist ein gesellschaftliches Thema und ich finde es einfach hart geil, dass du das geteilt hast.
Danke.
Wenn du willst, ich will da jetzt irgendwie nicht großartig jetzt das Zepter übernehmen, sondern ich würde ganz gerne vielleicht von dir nochmal kurz hören, so was sind so deine Erlebnisse in den letzten Jahren, auch sportlich gesehen? Was waren dann so vielleicht die kleinen Schatten, die du vielleicht damals nicht wahrgenommen hast? Und dann lass uns zu dem Thema dann letztendlich dann auch droppen, wo wir uns heute für betroffen haben.
Also du meinst, wie sich das Thema Alkohol auf meine sportliche Karriere ausgewirkt hat?
Jetzt hast du es schon direkt gedroppt, Alkohol, genau. Nee, also ja, das kannst du auf jeden Fall auch mit droppen, aber ich würde ganz gerne, damit die Menschen auch mal wissen, die dich vielleicht nicht kennen, so was hast du eigentlich auf dem Kerbholz? Wer bist du überhaupt?
Ah, okay.
Fitnesstechnisch, weil du hast ja schon die Fitnessszene in Deutschland ein bisschen geprägt, vor allen Dingen halt eben der Kettlebell. Und das fände ich ganz cool, wenn du das nochmal ganz kurz so, dass du uns da nochmal alle mitnimmst.
Alles klar, ja.
Okay. Weil eigentlich so, man kennt dich als der Kettlebell-Papst in Deutschland. Da würde ich einfach mal sagen, ob das so stimmt, weiß ich nicht. aber du bist auf jeden Fall einer von den Pappnasen, die ganz vorne stehen, wenn es ums Kettlebell-Training geht. Und ich glaube, da darfst du einfach mal so ein bisschen was über dich erzählen.
Ja, also, hallo, ich bin Johannes. Ich habe 2005 mit Fitnesstraining so angefangen. 2006 mit Personal Training. Und Ja, habe dann so 2007 das erste Mal eigentlich im Fitnessstudio Kettlebells gesehen und dachte mir, um Gottes Willen, also für Seitheben und Curls sind die maximal beschissen. Und Swings gehen gar nicht. Das, also so ruckartige und schwungvolle Bewegungen für den Rücken, da fliegen die sofort die Bandscheiben durch die Gegend. Also
das haben aber auch alle gedacht, ne?
Das geht gar nicht.
Damals.
Nee, also wirklich, das geht überhaupt nicht. Und dann 2009 habe ich angefangen mit CrossFit. Habe ich so CrossFit und Paleo relativ zeitgleich für mich entdeckt. Und da waren halt natürlich dann noch Kettlebells mit dabei. Und die fand ich dann plötzlich cool. Und so cool, dass ich dann 2012 auch also die Certified Kettlebell Teacher Ausbildung bei Steve Kotter von der IKFF gemacht habe. Und 2013 Mastertrainer hinterhergeschoben habe. Und mir gesagt habe, ey, die Kettlebell, die ist so geil und wird leider so stiefmütterlich behandelt. Ich will die im deutschsprachigen Raum bekannter machen. Und dann habe ich mich 2014 hingesetzt und habe angefangen, ein Buch zu schreiben, Die Kraft der Kettlebell. Und es hat 3 Jahre gedauert, bis ich das Ding fertig geschrieben habe und habe es auch selber publiziert, also geschrieben und editiert und Fotos gemacht und alles selbst sogar designt. Und damals gab es ja noch nicht so Sachen wie Canva oder so, sondern damals musste man das echt noch sehr umständlich mit so komischen, also ich konnte halt nicht mit Illustrator umgehen. Und dann habe ich das sehr umständlich selber formatiert und rausgebracht und habe in der Zwischenzeit, in der Zeit, wo ich das Buch geschrieben habe, an mehreren Weltmeisterschaften, Europa- und Deutschen Meisterschaften teilgenommen, habe auch 2016 in Kasachstan den Weltmeistertitel geholt, im Longcycle 24 plus 24 Kilo. Ja, und seit 2017 oder 16 reise ich eigentlich so durch den deutschsprachigen Raum und gebe Kettlebell-Workshops. Ich habe 2013 Ende 2012 mit 2 Freunden zusammen eine CrossFit-Box eröffnet, die 4. damals in Deutschland, in Berlin. Und mittlerweile gibt es ja, glaube ich, über 30 in Berlin, aber wir waren die 4. Box. Und ja, wir sind halt da gestartet. Ich habe nebenbei meinen YouTube-Kanal gemacht, um auch dort mehr Menschen sozusagen von diesen ganzen Übungen einfach ja zu erzählen und mitzuteilen, wie sie die anständig machen. Und ich habe irgendwie mit meinem ADHS eine gewisse Gabe, dass ich, wenn jemand eine Übung macht, ich nicht nur sehen kann, da ist irgendwas faul, sondern ich kann relativ schnell sehen, wo es hapert, was die Person machen kann, um dann das besser hinzubekommen. Und das habe ich halt natürlich im Kettlebell genutzt, so dass auch das Buch, Die Kraft der Kettlebell, ja, also ich habe wirklich viele Kettlebell-Bücher, eigentlich fast alle, die es so im gesamtinternationalen Markt gibt, mir angeschaut, und das ist so auch vom Feedback, was ich ja bekommen habe, weil Eigenlob stinkt ja, es ist das beste Kettlebell-Buch, was es gibt. Und dort findest du halt auch eben eine Essenz quasi von diesen Analysefähigkeiten. Also zum Beispiel, wenn du, dort wird eine Übung beschrieben in dem Buch und dann wird zum Beispiel zum Schluss gesagt, so häufige Fehler. Und dann ist so, hey, bei der Übung zieht's dort oder mir tut das weh oder das und das passiert. Und dann beschreibe ich sozusagen, was eventuell sein könnte, was du dann machen könntest, um diesen Fehler zu beheben. Und genau, dann kam so das eine zum anderen, und nach 5 Jahren CrossFit-Box habe ich irgendwie gemerkt, okay, wir waren zu dritt. Meine 2 Mitgesellschafter, die sind in die eine Richtung gelaufen, ich wollte die Box aber in einer anderen Richtung sehen, und dann haben sich unsere Wege getrennt. Und ich habe mehr mit meiner Frau zusammen die Firma priorisiert, die wir zusammen 2014 gegründet haben, die Strength Academy, mit der wir quasi einfach zum Beispiel den YouTube-Kanal befeuern, und die Online-Programme machen, mit der wir das Buch publizieren und quasi dort einfach auch das Insta-Game rocken. Mhm. Und haben uns dann sozusagen, oder ich habe mich dann mehr auf das ganze Online-Game mehr konzentriert und auch mein Personal Training immer weiter runtergestellt und runtergefahren. Ja, und dann kam halt 2020 der Lockdown und Corona. Und ja, merkt man jetzt schon wieder mit dem ADS, ne, mit diesem ganzen Erzählen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. 2013 ist mein erster Sohn geboren. Da hat leider die Beziehung zu der Mutter nicht gehalten. Und wir haben uns nach einem Dreivierteljahr nach Geburt getrennt. Und 2016 kam dann der erste Sohn mit meiner Frau und mir auf die Welt. Und 2020 haben wir quasi mit unserem zweiten Sohn den Lockdown eingeleitet. Und durch diese Kindergeschichte habe ich immer weniger Personal Training gegeben um das Ganze mehr online zu machen, damit ich mehr Zeit für die Familie habe. Und durch den Lockdown kam aber dann natürlich das so, dass quasi das restliche Personal Training, was halt damals auch noch sehr wichtig war für unser Business, auch noch weggefallen ist. Und zeitgleich muss man halt auch sagen, dass wir gut durch die Corona-Zeit gekommen sind. Weil plötzlich war Heimtraining, Hometraining, Kettlebells waren plötzlich wahnsinnig in. Unsere Buchverkäufe haben sich, ja, die Buchverkäufe haben sich
verdreifacht. Ich habe mich versucht zu kaufen, aber keine Chance mehr, die waren überall ausverkauft.
Ja, das war Wahnsinn. Und dann auch durch die ganzen Corona-Problematiken mit Lieferengpässen und sonst irgendwas alles. Also da haben selbst die Hersteller teilweise 9 Monate gewartet auf Nachschub. Und es gab halt wirklich immer nur so vereinzelt Nachschub. Und das war ja der totale Run da drauf. Und ja, wir haben auch unsere Buchverkäufe dann verdreifacht in dem Jahr. Das war halt auch schon echt stark. Und dann habe ich festgestellt, oh, da ist gerade ein richtig großer Demand, richtig große Nachfrage an Kettlebell und Home Training. Jetzt kaufen die sich alle Kettlebells. Manche kaufen sich auch meine Bücher, aber nicht alle. Und wir brauchen Programme. Wir brauchen Anfängerprogramme. Wir brauchen Programme, wo den Menschen ordentlicher Trainingsplan gezeigt wird, wie sie, wenn sie noch nie so eine Kugel in der Hand gehabt haben, wie sie damit anständig trainieren. Ja, und so sind dann halt die ganzen Programme entstanden. Und dann gab es halt das 12 Wochen Beginnerprogramm, ein 8-wöchiges Intermediate 1, More Skills, wo du halt noch mehr Techniken, mehr Übungen lernst. Und dann ging die ganze Kaskade an weiteren Programmen los. Also wir haben jetzt mittlerweile ein Programm für 10-Minuten-Workouts für Leute, die keine Zeit haben. Wir haben ein Fat-Loss-Programm, wir haben Muskelaufbau-Programm, wir haben Kraftaufbau-Programm, wir haben verschiedene Kettlebell-Challenges, wir haben Programme für eine Kettlebell, wir haben Programme für 2 Kettlebells. Also wir haben jetzt mittlerweile ein sehr großes Portfolio an allen möglichen Kettlebell-Trainingsprogrammen für sämtliche Ziele. Und ja, das war so dann die letzte Zeit, in der ich so rumgebastelt und rumgearbeitet habe. Und Kettlebells bestimmen sozusagen mein gesamtes Trainingsleben seit 2015 etwa. Seit 2015 trainiere ich quasi nahezu ausschließlich mit Kettlebells. Genau. Und jetzt heute stehe ich hier.
Genau. Jetzt bildet sich aber keine Kettlebell.
Wie bitte?
Hast du Kettlebells tätowiert irgendwo?
Tatsächlich noch nicht. Ich glaube, fast alle haben sie, die so mit vielen Kettles haben. Ich habe, also es ist schon, ist nicht in Planung noch nicht, aber ich spiele natürlich schon mit dem Gedanken, irgendwie das irgendwie schön zu verewigen. Aber noch habe ich kein Tattoo von der Kettlebell. Nee.
Ich würde sagen, Buch und die Programme packen wir in die Shownotes mit rein. Ne?
Geil.
Ja. Cool. Thema Lockdown. Ihr seid zwar gut durchgekommen, aber da war trotzdem ein bisschen was aufgepoppt war, ne?
Absolut. Also der Lockdown hat uns natürlich auch, klar, natürlich hat es gut getan, dass unsere Firma nicht sofort bankrott gegangen ist, damit wir da nicht noch mehr Stress hatten, aber mit einem hochsensiblen Kind, was sozusagen der Kindergarten, das komplette soziale Umfeld weggenommen wurde, der von heute auf morgen total die Mega-Veränderung hatte, und zwar nicht nur im Lockdown und sonst was, sondern auch zeitgleich halt auch noch ein neues Kind da quasi vom Thron geschubst. Und das war schon sehr hart. Dann hatten wir auch einen Vermieter damals in Berlin, der war halt auch so ein richtiges Arschloch. Also man hatte da so ein Gehweg im Hof von 1,5 Metern Breite, und er hat uns verboten, mit den Kindern da auf diesem Weg zu spielen, weil man ja einen 2 Meter Abstand halten sollte.
Ach du Scheiße, ernsthaft?
Ja, ich sag ja, also ein richtiges, ja, naja, auf jeden Fall haben wir uns natürlich nicht dran gehalten, sind trotzdem auf den Hof gegangen, weil, ganz ehrlich.
Draußen halt, ne?
Kinder. Ja, mit Kindern drin ist halt einfach, und dann über Monate kannst du komplett knicken. Die Spielplätze waren ja auch zu. Also es war schon sehr, sehr, sehr hart und sehr anstrengend auf jeden Fall für uns. Und das war natürlich auch so ein bisschen auch so das Abrutschen von mir vom Alkoholmissbrauch in die Alkoholsucht, dass halt da dann ich mir sehr vieles dann halt sozusagen schön gesoffen habe und einfach so Daydrinking, ne, so mittags dann angefangen, irgendwie mir eine Flasche Wein aufgemacht und das halt für ganz normal empfunden, wie man sich das alles immer so schön redet. Und ja, der Lockdown hat mega viele, viele Schwierigkeiten mit sich gebracht. Und gleichzeitig hat er aber auch sozusagen für Menschen, die reagiert haben, die agil waren, die sich bewegen konnten, auch viel war eine Opportunity. Hat halt einfach vielen auch eine Möglichkeit gegeben, sich zu entwickeln. Und wir haben halt die Situation erkannt, nachdem zunächst einmal erst ein Drittel vom Umsatz weggebrochen ist durch das Personal Training. Es haben wir halt reagiert und konnten dadurch halt das Ruder rumreißen und haben ein sehr gutes 2020-Jahr gehabt. Und 2021 kam halt dann der Umzug aufs Land. So, und mit diesem Umzug waren Monate mit sehr, sehr wenig Arbeit so einhergehend, weil eben der ganze Umzug und dann, also wir haben ja auch viel Kram, ne? Wir haben ja sozusagen in dieser Wohnung, wir hatten eine 93 Quadratmeter Wohnung in Berlin und das war halt sozusagen Wohnung für eine vierköpfige Familie mit Klamotten und einem Krams und Spielzeug und Gipping, aber auch Office und Lager. Lager für Merchandise, Lager für Bücher, für allen möglichen Kram. Also das heißt, wir hatten halt auch entsprechend sehr, sehr viel Kram da, den wir halt umziehen mussten und dann halt auch aussortieren und einpacken und das Ganze halt mit Kindern zu Hause im Lockdown auch oder beziehungsweise da 2021, da ging es ja dann schon so los, dass dann halt auch die Großeltern und so mal wieder da sein konnten. Die haben wir natürlich am Anfang auch, wo wir noch gar nichts wussten über das Virus, waren wir auch so, naja, wir wissen jetzt nicht, ne, was ist mit den Neugeborenen, was ist mit den Alten. Also haben wir da natürlich auch entsprechend erstmal die Kontakte gemieden und 2021 dann halt eben rausgezogen nach aufs Land, weil hier einfach dann auch, wenn Lockdown ist, kannst du die Kinder trotzdem übers Feld jagen. Weil eben nicht irgendwie Stadt und eng auf eng alles. Ja. Und da haben wir leider in dem Haus, in dem wir da gewohnt haben, dann eine Doppelhaushälfte, hatten wir ein sehr toxisches Umfeld. Also wir hatten sehr, sehr toxische Nachbarn.
Was auch, ist das? Warum waren die toxisch?
Also einerseits auch schwerste Alkoholiker. Also mit drei, viermal in der Woche halt wirklich kompletter Vollrausch. Und sehr schwierig. Also die Kommunikation mit denen hat einfach, jeder, der mich kennt, der weiß, mit mir ist die Kommunikation auch schon schwierig, aber ich bin jemand, der straightforward ist, also der einfach gerade raus ist und niemandem was Böses will. Und bei denen war halt von Anfang an einfach eine schwierige, sehr, sehr schwierige. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Die haben so einen 5 Meter Durchmesser Pool gehabt, ja. Und wir hatten in dieser Doppelhaushälfte hatten einen 600 Quadratmeter Garten, der nicht unterteilt war. Also quasi ein offener Garten. Von beiden Mietparteien. Und dann hatten wir halt den einen Abend da an so einem Lagerfeuerchen gesessen und gequatscht und wie wir das so machen. Und dann hatten sie gesagt, ja, hier im Sommer und so. Und dann kommt da ein Pool und dann habe ich überlegt, ja, wo wollt ihr den denn hinstellen? Naja, hier und so. Und dann bam. Und dann hatten sie halt da gesagt, können wir halt da hinstellen. Und ach ja, cool. Und dann können wir alle den benutzen und so. Und dann war es so, dass sie dann einfach, ohne weiter mit uns darüber zu quatschen, haben die den sozusagen zur Hälfte auf deren Grundstück, zur Hälfte auf unseren Teil des Gartens gestellt. Und damit auch für mich besiegelt, alle klar, wir können den alle nutzen. So. Dann haben die den befüllt. Und dann, so wie ich halt nun mal drauf bin ich trotzdem auf sie zugegangen und habe dann gefragt, hey, ich würde tatsächlich jetzt heute mal gerne den Pool nutzen, so, ist es okay. Ne? Also ich habe trotzdem noch mal nachgefragt. Ja, naja, kannst ja heute jetzt ausnahmsweise mal machen, aber das kostet ja auch Geld, ne, und so, und hier Chlor und Bab und Strom und Poolpumpe und und ich so, Moment mal. Der Pool steht zur Hälfte auf unserer Seite des Gartens. Also, wenn du mir jetzt so kommst, dann kannst du das Ding gleich wieder in den Wasser ablassen und den auf eure Seite stellen, weil was soll denn das? Und dann haben die halt auch einen kompletten Zoo zu Hause gehabt und die Katzen und Hunde haben halt das ganze Grundstück zugeschissen und sind morgens direkt in unser Blumenbeet, haben da reingepullert und von meinem Bürofenster war so ein kleines, so ein halber Quadratmeter Sand, den haben die Katzen halt direkt als Katzenklo benutzt und dann konnte ich halt nie das Fenster aufmachen, weil halt immer direkt dieser Geruch reinkam. Ach, es gab einfach, ich könnte da Ewigkeiten erzählen. Es war einfach sehr, 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 sehr toxisch und wenn wir mit denen versucht haben, ins Gespräch zu gehen, ging es halt nicht. Sie haben abgeblockt und haben immer uns die Schuld in die Schuhe geschoben. Und irgendwann haben wir halt gesagt, okay, selbst mit Räumungsklage, wie lange dauert das? 1,5, 2 Jahre. Und dann kriegt man da halt entsprechende Familie mit Kindern und Tieren und so, kriegt man da so schnell irgendwie eine Familie raus, ne? Schwierig. Also haben wir gesagt, okay, wir gucken mal und haben dann zum Glück ein Haus gefunden, was so nur 1 Kilometer Luftlinie weiter weg ist. Und sind jetzt, haben gesagt, okay, für den inneren Frieden, für unser Seelen einfach, sind wir umgezogen, haben nochmal in den sauren Apfel gebissen. Kleineres Haus, deutlich teurere Miete, aber dafür halt einfach Peace of Mind. Also die Nachbarschaft hier ist einfach so viel schöner.
Und ihr habt ein freistehendes Häuschen?
Nee, auch wieder ein Doppelhaus. Eigentlich hatte ich gesagt, nie wieder Doppelhaushälfte. Aber ich dachte mir, schlimmer als mit denen kann es einfach nicht werden. Und jetzt haben wir Glück. Also jetzt haben wir Glück. Die sind total ruhig, sind total entspannt, total nett. Und genau. Also jetzt haben wir Glück gehabt mit dem neuen Umzug. Aber auch hier ist es wieder, ne? Jeder hat sozusagen es in der Hand. Ne? Wir hätten uns jetzt auch hinsetzen können und sagen, nee, wir haben jetzt hier in Berlin die Segel gestrichen und sind jetzt hier schon rausgezogen und das Mutter, und nee, wir haben gesagt, nee, wir sorgen für unser eigenes Glück und sind halt einfach, haben in den sauren Apfel gebissen und sind nochmal umgezogen. Und es war der
Sehr
richtige Move.
liebevoll. Weil das andere wäre dann wahrscheinlich ein Ende ohne Schrecken gewesen. Und auf welche
Ja.
Kosten? Ja, auf jeden Fall auf deine Kosten oder auf
Und vor allen
eure.
Dingen auf den,
Das wäre
und
es nicht wert
vor
gewesen.
allem auf den Kosten der Kinder.
Der
Also die
Kinder, ja.
Kinder, die waren auf jeden Fall die total leidtragend, weil die haben auch schon zum Schluss dann auch richtig Angst gehabt, ne? Also so, weil dann gab es auch so eine Situation mit der Feuerstelle dort und einem Feuerwehreinsatz und da haben unsere Kinder einfach dann richtig Angst gehabt auch, ne? Und da haben wir dann halt irgendwann gesagt, so, nee, kann halt aber nicht sein. Wir hatten schon irgendwie immer ein schlechtes, mulmiges Gefühl, wenn wir nach Hause kamen, Gott, hoffentlich sind die jetzt nicht draußen oder so. Auch Lärmbelästigung war auch so ein großes Thema. Die haben halt einfach aufgrund dessen, dass die halt so viel gesoffen haben und Party gemacht haben, natürlich auch immer komplett drauf geschissen mit Lautstärke, Musik und so. Dann haben sie halt immer auf der Terrasse da halt mega die Box aufgerissen und so. Und uns dann auch im Sommer gesagt, ja, müsst halt mal die Fenster zumachen, zum schon scharf zu machen. Ich so, Alter, wenn 27 Grad also Zimmertemperatur sind, mache ich die Fenster zu. Willst du mich eigentlich komplett rollen? Es ist Sonntag, 22 Uhr. Wie wär's, wenn du mal bitte dich an die Ruheverordnung hältst? Naja, ja. Toxisch, toxisch, toxisch. Und deswegen sind wir umgezogen und jetzt sind wir hier. Haben wir hier unser Peace of Mind und einfach ein schönes Fleckchen und haben hier unsere Ruhe.
Das ist aber auch etwas, was man können muss, ne? So ein bisschen über das eigene Ego springen. Du hast jetzt zwei Sachen gesagt, dieses Corona-Ding, und ich bin da ja genauso im gleichen Game drin. Das war halt ein Tritt in den Arsch. Bei mir ist es tatsächlich gewesen, 50% mehr als 50% der Einnahmen waren von heute auf morgen weg. Also mir sind die zwei Firmen weggebrochen. Und dann habe ich halt, ähnlich wie ihr das dann auch gemacht habt, halt überlegt, so welche Optionen habe ich jetzt? Digitales Ding dann halt irgendwie für mich dann verstanden, dass das jetzt mein Weg ist. Deswegen ist ja Gravity Coach jetzt eigentlich zu 95% nur noch digital. Aufgrund der Corona-Nummer. Und das hat mir natürlich auch natürlich erstmal viel Kummer gebracht, im Sinne von so viel Arbeit, sich da erstmal reinzunörden. Das ist ja eine komplett andere Welt. Aber
Absolut.
auch auf der anderen Seite viele Möglichkeiten geschaffen. Ne? Also schon mal geil, dass du da offensichtlich genauso tickst, du und deine bessere Hälfte zu dem Zeitpunkt. Und auch dieses Thema mit dem, nee, mein innerer Frieden ist mir einfach wichtiger. Und wenn jetzt halt die Umstände so sind, da kann ich jetzt auch mal vielleicht auf mein Recht oder wie auch immer jetzt mal drauf scheißen. Das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Ich will einfach für
Absolut.
mich und für die Kinder das Beste. Und das ist, ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, sollte aber selbstverständlich sein. Mega.
Ja, das stimmt. Ja.
Wie geht's weiter? Was ist in der Corona-Zeit noch passiert? Ach so,
Ach so,
übrigens,
aber was
das
ja.
Video, was ich da gesehen habe von dir, ne, das packen wir am besten auch nochmal hier unten rein, weil das fand ich sehr, sehr inspirierend. Vor allen Dingen das, was du dann nochmal gesagt hattest zu deiner Frau.
Ich habe da wahnsinnig viel Feedback, also wahnsinnig krasses Feedback bekommen. Aber was ich noch kurz noch sagen wollte zum Thema Corona, was ja auch noch Gutes mit sich gebracht hat, dass sich einfach sehr viele mit dem Thema online auseinandergesetzt haben und auch jetzt so, auch mit Familie und so, einfach so online mal so Videocalls mittlerweile so völlig normal sind und die wissen jetzt, wie man Videocall macht und das ist halt einfach insgesamt haben auch viele Leute einfach, und das finde ich zum Beispiel das Schöne, alle reden ja immer nur von diesen ganzen fitten Leuten und alle, ja, du gehst hier so mal 10 Kilo abnehmen oder so weiter, aber es gibt ja sehr viele Menschen, die aber wirklich stark obese sind, aber wirklich sehr fettleibig sind, die sich auch teilweise einfach gar nicht in ein Fitnessstudio trauen, weil sie Angst haben, dort eben beschämt zu werden oder blöd angeguckt zu werden. Und für die hat sich diese ganze Home und ganzen Online-Kurse und Zoom-Kurse, die sich ja so da in Corona-Zeiten entwickelt haben, haben für diese Menschen ja Wahnsinn, Tür, also ne, Tür und Angel, Tür und Angel, Tür und wie auch immer das Sprichwort geht, geöffnet. weil die halt jetzt zu Hause was machen können, weil die sich trauen. Das finde ich auch sehr, sehr schön, was das sozusagen mit sich gebracht hat.
Absolut. Also wir können jetzt schimpfen und es war eine grausame Zeit, das darf ich so sagen. Aber bei einigen Dingen hatten wir tatsächlich die Möglichkeiten, selber was zu verändern, proaktiv. Ne? Und das dann teilweise sogar auch zu unseren Gunsten. Also von daher, richtig gut.
Ja. Genau, ja, und zu dem, das Video war mein Coming Out als Alkoholiker, ja. Und das war eines der schwierigsten Videos, die ich so mal, also die ich bisher gedreht habe. Und ich muss auch unbedingt noch den Menschen dort antworten, weil ich war einfach so dermaßen überwältigt und paralysiert von diesem unfassbar positiven, wertschätzenden, auffangenden Feedback, was ich sowohl unter dem Video direkt in den Kommentaren bekommen habe, als auch was ich über Social Media dann erhalten habe. Und boah, da muss ich fast weinen. Ich habe auch in einem Video gesagt, warte. Geht's ja schon, ja. In dem Video auch gesagt, wenn ich mit diesem Video es schaffe, dass eine Person das nächste Glas stehen lässt oder halt über sein eigenes Trinkverhalten nachdenkt, hat sich dieses Video gelohnt. Und mir haben einige Leute geschrieben, dass sie versuchen aufzuhören zu trinken oder dass sie halt einfach dann wirklich, eine hatte geschrieben, seitdem sie sich da von ihrem Freund getrennt hat oder getrennt wurde, war so ihre Routine abends nach Hause kommen von der Arbeit, ein Bierchen aufmachen und Insta-Stories gucken. Und dann ist sie auf meine Insta-Story gekommen, hat sich das Video angeguckt und eigentlich wollte sie am nächsten Tag ihren Biervorrat auffüllen und hat halt gesagt, nee, macht's jetzt nicht mehr. Ein anderer, das war eine richtig, richtig berührende Geschichte. Man selbst als Alkoholiker oder als Mensch, der viel Alkohol trinkt, verliert so ein bisschen das Auge für die Realität und beherrlicht das halt so. Und der eine hatte mir halt geschrieben, und das finde ich so krass, auch dass er so offen war, mir das zu schreiben. Nach dem Fußballtraining hat ihm halt sein Sohn, der ist 3, hat ihm halt immer eine Bierflasche gebracht und hat hier Bier. Und dann hat er sich selber einen Apfelsaft aufgemacht, so mein Kinderbier. Und er war immer stolz wie Bolle, so dass er ihm halt sein Bier gebracht hat und dass er halt sein Kinderbier da getrunken hat und so. Und hat dann mein Video gesehen und meinte so, wow, krass. Und versucht jetzt, mit seinen Worten halt, versucht halt jetzt selber auch dann einen Apfelsaft zu trinken und anstatt halt ein Bier zu trinken und halt dem Kind dann auch einzutrichtern, dass das ein Apfelsaft ist und kein Bier. Fand ich ja mega, mega, mega.
Also ganz schön gefährlich, ne? Dass es mit so einer Selbstverständlichkeit dann auch quasi da reingewachsen wäre, wenn er jetzt nicht die Kurve gekriegt hätte.
Aber das ist das Perverse an dieser Gesellschaft. Ich war bei der Konfirmation meiner Nichte und danach waren wir beim Griechen. So, und dann kam er mit so einem Tablett, ne, so halb voll mit so Himbeersirup in den Uso-Gläsern und halb voll mit Uso-Gläsern, ne? So, Uso-Shots. Und dann haben halt die ganzen Erwachsenen haben halt einen Uso bekommen und die ganzen Kinder haben da so einen Kinderschnaps bekommen, hat er gesagt. So. Und da habe ich mich aufgeregt so und habe meinen Kindern da gesagt, so, da waren alle 3 dabei, habe denen halt gesagt, nee, das ist kein Kinderschnaps, das ist jetzt hier Himbeersirup. So, und ihr könnt gerne so einen Himbeersirup trinken, aber es ist kein Kinderschnaps. Und dann hat sich die Freundin von meinem Vater eingemischt. Hey, ich habe da auch so einen Kinderschnaps. Los, hier, komm, Kinder, Prost. Und so. Und ich denke mir
das
so,
würdige Scheiße.
Und ich so, Moment mal kurz. Du weißt, dass ich gerade hier sitze als trockener Alkoholiker und du verherrlichst das mit diesem ganzen Gesellschaftsdruck hier vor meinen Kindern? Habe ich gerade irgendwas nicht mitbekommen? Was läuft denn hier für ein Film ab, bitte? Also da, selbst aus seiner eigenen Familie und überall ist halt so dieses Thema Alkohol ist so weit verbreitet, dass ich habe auch angefangen, ein Buch darüber zu schreiben, über meine Alkoholgeschichte und will in diesem Buch habe ich halt sozusagen so ein bisschen den Willen, ein bisschen über Alkohol aufzuklären, das Ganze dann so mit Anekdoten aus meinem eigenen Leben auszuschmücken und zwischendurch halt so Experteninterviews einzustreuen, so also mit halt so Suchtberatern, mit Psychologen, Psychiatern und so weiter, ne? Also mit sowohl Menschen, die halt Wissenschaftler, so Suchtforschungswissenschaftler, die halt sozusagen zum einen in der Theorie im Labor, aber auch mit Menschen, die halt so auf der Straße, ne, so ihre Erfahrungen haben. Und ja, um halt auch dort noch weiter in diesem Thema Aufklärung zu betreiben, weil es einfach Wahnsinn ist, wie selbstverständlich es ist zu laufen. Und die ganzen Feedbacks und Rückmeldungen, die ich bekommen habe, die haben wirklich, die haben mein Herz berührt. Also wirklich, die haben nicht nur mein Herz, die haben meine Seele glücklich gemacht. Also die Scheiße, durch die ich gegangen bin in diesen Jahren des Alkoholkonsums, hatte letzten Endes jetzt doch was Gutes, dass ich andere Menschen inspirieren kann, einfach über das eigene Trinkverhalten nachzudenken, beziehungsweise eben das nächste Glas stehen zu lassen.
Aber das ist halt eben so geil und das weiß ich auch extrem zu schätzen, so dieses, viele würden sich wahrscheinlich fragen, wenn ich jetzt an Johannes seine Stelle gewesen wäre, hätte ich das auch gemacht. Viele würden wahrscheinlich sagen, nein, weil oh, voll unangenehm, peinlich und und. Ja. Und ich denke mir so, nee, dann nimmst du dich zu wichtig. In dem Moment, wo du zu viel den Kopf über dich selber zerbrichst und dir einen Kopf machst, was die anderen über dich denken, das mag jetzt sehr hart klingen, aber dann nimmst du dich zu wichtig. So wichtig bist du gar nicht.
Absolut.
Und im Moment dann mal zu sagen, ey, da sind draußen, die haben einen ähnlichen Pain oder sind vielleicht gerade dabei, da reinzurutschen oder sind mittendrin. Und 100%. Wenn jetzt alle schweigen und jeder denkt dann für sich, fuck, bin ich ein Loser und ich bin voll am Abkacken, ich habe mein Leben nicht im Griff oder wie auch immer oder kriegen es noch gar nicht mit. Wer will denn was verändern großartig? Weil die Gesellschaft selber tut's nicht, weil, wie du schon selber sagst, das ist ein Thema, es wird halt verherrlicht. In jedem Film wird immer ne, Feierabendbier, Weinchen oder wie auch immer, es gehört zum guten Ton und.
Oder halt ne, der Stress-Whisky und so. Und
ja. Du musst dich ja schon dagegen wehren. Und das ist ja genau das Gleiche, was du sagst im Restaurant. Ich war ja letztens auch beim Griechen. Ja, da wird dir erstmal der Uso hingestellt oder der, was weiß ich, Limoncello oder was war. Ne? So. Aber eigentlich sollte es nicht so sein. Und dieses ein Wording, ne, Kinderschnaps, das ist so gehört verboten. Weil was suggerieren wir den Kindern? Es gehört dazu. Es ist ein Teil unserer Welt. Und dann, nee, deswegen finde ich es halt geil, dass du sagst, okay, jetzt habe ich für mich meinen persönlichen Pain erstmal weitestgehend überwunden und jetzt gehe ich mit nach außen. Weil ich glaube, damit kann ich einfach, wie du schon sagst, ne, nochmal was in der Welt verändern. Und so war es ja jetzt schlussendlich auch, dass sich super viele Menschen gemeldet haben, die gesagt haben, ey, du hast mich sensibilisiert oder du hast mich zum Nachdenken gebracht und genau darum geht es ja. Das ist doch geil.
Genau. Hundertprozentig. Dass ich, also ich werde auch noch sozusagen ein Antwortvideo auf diese ganzen Feedbacks posten, weil da auch viele Fragen kamen, auch von Menschen, die halt im gleichen Boot sitzen, wie du eben sagst, ne? Du bist nicht so wichtig, wie du denkst. So, und die andere Menschen haben genau die gleichen Sorgen und den gleichen Stress und alles. Und deswegen denke ich auch einfach, dass ich bin nichts Besonderes. Ich bin wie jeder andere hier auch. Ich habe halt das Glück, dass ich damals in Anführungsstrichen zur richtigen Zeit auch mit diesem ganzen YouTube-Game angefangen habe, dass ich halt jetzt an dem Platz bin, dass ich eine gewisse Reichweite habe, wo Menschen mir zu gerne zuhören. Und ich nutze die natürlich. Das ist meine Lebensgrundlage, ne? Also womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Und ich bin darüber jeden einzelnen Tag sehr, sehr dankbar. Weil ich kenne viele gute Menschen da draußen, viele gute Coaches, die halt keine große Reichweite haben und auch keine große Reichweite bekommen, ohne jetzt da groß Geld für Marketing und rauszubuttern, weil einfach der Algorithmus sie klein hält. Und es gibt viele richtig, richtig gute Menschen, auch viele, viel bessere Menschen als ich da draußen, die halt einfach viel zu klein sind. Und oder die halt, die es verdient hätten, noch eine viel größere Reichweite zu bekommen. Und viele, viele haben halt da einfach eine Reichweite bekommen, aufgrund von, hey, guck mal hier, ich habe ein Sixpack, dicke Titten und dicken Bizeps. Und das war ja auch das, was ich damals abgelehnt habe. Also ich hatte ja 2013, als ich, da habe ich ja quasi frisch die CrossFit-Box gehabt, bin frisch Papa geworden. Und kam irgendwie mit dem YouTube-Game nicht mehr hinterher. Und dann über Freunde kam dann irgendwie so eine Produktionsfirma dann auf mich zu und da habe ich halt dankend diese Produktionsfirma angenommen, ne? Und die kamen dann hin, haben Equipment aufgebaut. Ich musste mich nur noch vor die Kamera stellen, meinen Grips loslassen und also einfach nur noch die Sachen, die ich vermitteln wollte, in die Kamera sprechen. Die haben das dann geschnitten, hochgeladen. Bam. Cool. Ja, und dann aber nach einem knappen Dreivierteljahr ging es halt los, ne? Mach mal eine Sixpack-Routine, mach mal eine Routine für dicke Titten-Training, mach mal eine Routine, wie man fetten Bizeps kriegt. Und da habe ich halt dann gesagt, nee, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Weil die wollten natürlich Geld verdienen, die wollten natürlich groß werden und damit wirst du halt groß. Und ich wollte das aber nicht, weil ich gesagt habe, das bin ich nicht. Ich bin nicht so körperfixiert. Natürlich habe ich immer so meine Struggle gehabt, natürlich auch mit meinen ganzen emotionalen Sachen, die ich irgendwie aufarbeiten darf, mit Depressionen und einem Kram, was ja auch dann letzten Endes auch mit zu diesem Alkoholthema da geführt hat, weil ich mein ganzes Leben lang von meinen ganzen Gefühlen weggerannt bin, ne? So, und da halt sie immer damit halt ja ertrunken habe in Alkohol. Und aber eine Sache, also deswegen, ich war noch nie so richtig körperfixiert, aber eine Sache war ich schon immer, und das ist halt einfach authentisch und integer. Ich habe halt ein Rückgrat, und ich verkaufe meine Seele nicht für irgendeinen Scheiß. Und vor allem halt, wenn ich weiß, gerade so dieses Thema Sixpack und sowas alles, das sind halt emotionale Trigger und emotionale Themen. Und letzten Endes, selbst wenn du ein Programm hast, was das bedient, also wo du sagst, hey, damit kannst du theoretisch ein Sixpack bekommen, wenn man sich das Marketing der meisten Menschen anschaut da draußen, ist das emotionale Vergewaltigung. Es ist emotionale Vergewaltigung, und sie ziehen den Leuten das Geld aus der Tasche mit fragwürdigen Produkten. Ne? So, hier hast du ein paar Ketonkörper, hier hast du ein bisschen Fatloss-Drink, hier hast du dies und das und alles. Und wenn ich den Leuten erzähle, dass ich jetzt gerade von Januar bis September quasi, habe ich 24 Kilo abgenommen, und das mit, natürlich habe ich meine Eiweißshakes getrunken, natürlich habe ich auch meine Mahlzeiten da von meinem anderen Sponsor gegessen, den ich jetzt bewusst nicht nenne, einfach nur, weil ich bin. aber der Großteil war halt einfach emotionale Heilung.
Ja.
Weil ich einfach weniger Scheiß gefressen habe. Und durch die Verarbeitung meiner Depression wurde ich halt einfach wieder glücklicher. Und weil ich glücklicher wurde, habe ich bessere Entscheidungen beim Essen getroffen. Ich habe die Mahlzeiten weggeschoben, wenn ich 80% satt war. Dann hatte ich meinetwegen noch so ein Drittel Teller da rumstehen, und dann habe ich den später als Snack gegessen, anstatt einen anderen Snack noch zusätzlich zu essen, weil der Snack, den hätte ich so oder so gegessen. Aber als ich dann Hunger auf Snack hatte, habe ich dann halt einfach diesen Teller weiter gegessen. Und ich habe angefangen, spazieren zu gehen. Ich habe einfach angefangen, spazieren zu gehen. Ja. Viel, viel, viel spazieren. Was halt viele Leute immer denken, ich muss dann zwischen meinen 5 Krafttrainingseinheiten, muss ich dann noch irgendwie 3-mal Hit-Einheiten ballern, damit ich ein schönes Fett runterziehe. Nee, wie wär's mal mit einfach nur spazieren gehen? Total, total. Absolut. Ja. Das hatte ich gestern in meiner Insta-Story. Ist der absolut most underrated exercise for fat loss, ist spazieren gehen.
Also nicht nur wegen der Aktivität des Gehens, weil es ist ja auch hardcore stressreduzierend, und das verdrängt ja dein Cortisol, und das ist ja auch nochmal ein Fettburner, sage ich jetzt mal.
Genau, weil es halt keinen emotionalen Triggerfoods mehr gibt dann.
Genau.
Durch den Stress.
Ja. Das finde ich geil, dass du das sagst mit dem emotionale Heilung, und dann kann ich bessere Entscheidungen treffen, ich fühle mich mehr, ich kann besser auf mich aufpassen, und ich bin nicht mehr so destruktiv, weil ich kenne das auch von mir. Wenn ich nicht in meiner Mitte bin, dann bin ich sehr destruktiv zu mir. Also ich schredde mich überall, wo es nur geht. So, das meine ich nicht mehr bewusst, das ist eine Art von Selbstbestrafung, ohne dass es mir klar ist. Ja, aber bin ich dann emotional voll auf der Höhe, dann mache ich das auch nicht.
Ja.
Deswegen total spannend, dass du das auch so sagst. Und das ist auch super inspirierend, dann den Menschen da draußen auch vielleicht mal einen anderen Weg aufzuzeigen, statt du bist nicht glücklich, wenn du ein Sixpack kriegst. Du bist glücklich, wenn du vielleicht andere Themen für dich, und das muss jeder für sich selber entscheiden, vielleicht mal angehst. Ja. Und dann ist vielleicht das Sixpack-Thema vielleicht obsolet geworden. Vielleicht merkst du, du brauchst es nicht, weil das ist nicht ein Teil deiner Identität. Oder es kommt trotzdem, weil du einfach vielleicht Spaß wieder hast an deinem Leben und dich zu bewegen, und dann schimmert plötzlich was durch, was auch immer.
100 Punkte. Und das war bei mir der Fall. Ich hatte natürlich war so im Hinterkopf, würde ich lügen, wenn es nicht so wäre, im Hinterkopf war natürlich so, so ein Sixpack wäre schon nice to have, aber es war nicht mein Prime Mover. Es war nicht das Ding, was mich angetrieben hat, sondern mich hat halt die Gesundheit angetrieben, dass ich glücklich sein wollte, dass ich einfach mich wieder, ich wusste nur von früher, wie es sich anfühlt, so mit 85 bis 88 Kilo. Und im Hinterkopf war das so mein Ziel, 85 bis 88 Kilo. Und jetzt habe ich, ohne es wirklich richtig zu wollen, dieses Ziel erreicht. Natürlich sind auch einige Muskeln runtergegangen. Brauchen wir gar nicht drüber reden, aber das ist mir ebenso wenig so wichtig. Weil mir war es einfach nur wichtig, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich fit und agil fühle. Und ich habe jetzt auch sozusagen dann mit der Trennung von meiner Frau wieder angefangen mit Brazilian Jiu-Jitsu. Und da ist das Aussehen eh nochmal. Ich habe zum Glück jetzt wieder also so einen Spaß an einem Sport, der sich am Aussehen, der nichts weniger auf Aussehen geben könnte als Jiu-Jitsu. Weil einfach, da geht's halt einfach um die Fight-Performance. Und egal, ob du ein Sixpack hast oder nicht, wenn du schnell bist und den anderen zuerst erwürgst, dann hast du gewonnen. Und nicht, ob du ein geiles Sixpack hast oder einen dicken Bizeps. Und das hat halt sozusagen einfach dazu geführt, dass ich jetzt sozusagen nebenbei ein Sixpack bekommen habe, ohne es tatsächlich so richtig zu wollen. Natürlich freue ich mich darüber, aber ich freue mich eigentlich viel mehr darüber, dass ich schlank und agil bin und nicht, dass ich ein Sixpack habe. Das ist ein nettes Nebenbei-Gimmick.
Man muss ja eigentlich dazu sagen, dein Sixpack hast du ja immer.
Ja, halt eben, genau. Mal kaschiert, nur ein bisschen Wäsche drauf. Ja. Hat doch Patrick Heitzmann mal gesagt, ne? Liebe Männer, ihr habt immer den Waschbrettbauch, liegt nur manchmal ein bisschen Wäsche drauf.
Genau, deswegen sagt man ja eigentlich, ein Sixpack wird in der Küche gemacht, hängt nur von deinem Körperfettanteil ab.
Genau.
Ja. Boah, super spannend. Ich glaube, über diese emotionale Dinge, da könnte ich jetzt mit dir stundenlang sprechen, weil ich es einfach super wichtig finde. Und es gibt so ein, mein erstes Lieblingszitat, was ich in meinem Leben gefühlt habe, das ist von Marc Aurel, das ist so ein der letzte Adoptivkaiser der römische Zeit, ich glaube, das war irgendwie vor 2.500 Jahren, und der sagte da, muss man überlegen, so, vieles ändert sich einfach nicht. Und ist egal, ob das vor 3.000 Jahren war oder in 3.000 Jahren sein wird, das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Und wir dürfen heute auch sagen, Gedanken gleich Emotionen. Weil Gedanken nähren Emotionen, ne?
Ja. Ja, das ist ja aber auch so, es ist ja so, weil deine Gedanken werden zu Worten, deine Worten werden zu Taten, deine Taten bilden deine Realität ab.
Und deswegen sage ich auch, und das, ich habe jetzt auch nochmal so eine kleine Verwandlung hinter mir. Ne, jetzt, ich war ja in der Corona-Zeit sehr, sehr dünn, sehr hager und sah sehr krank aus. Ich würde behaupten, ich war auch krank, also jetzt nicht internistisch gesehen. Und jetzt ist der Körper noch mehr erstarkt, aber es ging gar nicht um den Körper, es ging eigentlich um was ganz anderes. Ja, mein Mindset. Und deswegen sage ich halt immer, der Körper ist das Manifest deiner Gedanken, deiner Entscheidung. Also Gedanken gleich Emotion gleich Entscheidung. Genau das, diese Kaskade, die du gerade eben beschrieben hast. Und das passt dann auch wieder zu dem, was du eben gesagt hast mit dieser emotionalen Reise. Dann kann der Rest eigentlich erst produktiv werden. Wie war das denn jetzt dann für dich? Was waren so die Haupttrigger, dass du dann für dich erkannt hast, boah, ich habe hier gerade echt ein Problem. So, was war der Hauptinitiator?
Meine Frau.
Bester Mensch.
Und dafür bin ich ja auch bis in alle Ewigkeiten für immer dankbar. Einfach, sie hat mir schon vor Jahren immer gesagt, dass ich ein Problem mit Alkohol habe, ne? So, und aber ich habe das immer runtergeredet, ne? Also generell ist auch das klischeehafte Bild eines Alkoholikers hier unter der Brücke oder irgendwo am Betteln oder keine Ahnung was, oder kriegt sein Leben halt nicht auf die Kette. Und aber mein Leben hat ja funktioniert. Ich war ja ein high-functioning Alkoholic. Also ich habe teilweise einfach mit Absicht mich halt tagsüber weggeschossen, damit ich abends früh schlafen gehen kann mit den Kindern, damit ich morgens um 4 aufstehen kann, damit ich halt im Lockdown zum Beispiel morgens um 4 bis 7 3 Stunden ungestört arbeiten konnte, um halt viel wegzuschaffen. Und in diesen 3 Stunden komplett ungestörte, konzentrierte Arbeit habe ich teilweise so viel geschafft wie an einem 6 bis 8 Stunden Arbeitstag. Und das heißt, ich habe halt immer gesagt, wieso bin ich, bin doch kein Alkoholiker. Ne? Also, du musst nicht irgendwo für mich lügen. Ich bin ja auch offen mit meinem Alkoholkonsum umgegangen. Also, hier mal getrunken, da habe ich sogar bei Instagram gezeigt, so, wo mich auch schon ab und zu mal Leute darauf angesprochen haben. Aber ich habe das nie so wahrgenommen oder nicht ernst genommen, weil ich habe ja funktioniert. Und ich war ja auch nicht immer in einem Vollsuff oder sowas und hatte auch zwischendurch immer wieder Pausen, ne? Und bis ich jetzt gelernt habe, es gibt ja auch Quartalstrinker. So. Und sie hatte mir schon seit Jahren gesagt, dass ich ein Problem habe. Und es gab dann tatsächlich eine Situation, in der sie mir dann am nächsten Tag ein Video von mir gezeigt hat, wie ich mich am Vorabend benommen habe, was ich getan habe, und dieses Video hat dann in mir etwas bewirkt. Und in diesem Video, oder dieses Video war dann der Auslöser dazu, dessen, dass ich dann akzeptiert habe und gesehen habe, Junge, du hast ein Problem mit Alkohol. Du hast tatsächlich ein Problem mit Alkohol. Und da gab es halt eine Situation mit meinen Kindern, ich war halt einfach im Delirium auf der Couch. So, so. Und der Große hat an mir rumgerüttelt. Papa, Papa, ich brauche deine Unterstützung. Papa, Papa, bring mich ins Bett. Papa, Papa. Und ich habe mir gesagt, ich will nie wieder, dass meine Kinder mich so sehen müssen. Ich will nie wieder, dass sie so orientierungslos und so hilflos sind und sagen, oh krass, der Leader, mein Papa, der weiß gerade, der kann mich gerade gar nicht führen. Ich bin lost, so wer ist für mich verantwortlich, was wie und Und dieses Video war halt einfach für mich so ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, wow, ich möchte nie wieder, dass meine Kinder sich nicht auf mich verlassen können. Ich möchte klar sein, ich möchte für sie da sein, ich möchte immer ansprechbar sein. Und an dem Tag habe ich gesagt, okay, ich gehe mir Hilfe suchen. Dann bin ich halt zu einem Alkoholikern zuerst gegangen. Auch da hatte ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf, da hinzugehen. Das habe ich eigentlich tatsächlich nur für meine Frau gemacht, da hinzugehen. War allerdings tatsächlich die beste Entscheidung. Ich habe jetzt mittlerweile sehr viel Feedback bekommen, dass viele Leute damit überhaupt gar nicht klarkommen mit denen, weil die da so religiös sind und so. Ich habe zum Glück eine Gruppe abbekommen. Da wird ganz am Anfang irgend so ein Psalm halt gequatscht und danach geht's gar nicht mehr um Gott. So. Und damit bin ich fein, so, weil ich habe einfach nichts mit Religion am Hut. Ich glaube ans Schicksal, ich glaube ans Universum, ich glaube an die Natur, an Mutter Erde, aber ich glaube halt nicht an irgendwelche Religionen. Insbesondere da die Religion auch alle Überschneidungen haben und eigentlich sind sie alle gleich und trotzdem bekriegen sie sich und allein deshalb, weil sie sich bekriegen, kann ich sie einfach nicht ernst nehmen. Ja. Das ist meine Meinung. Und ja, aber trotzdem, diese Selbsthilfegruppe war halt einfach super, weil du kommst dahin, du wirst nicht verurteilt. Du kommst dahin und wirst akzeptiert, so wie du bist. Hey, schön, dass du da bist. Ja. Und dann wird dir Raum gegeben, die Luft zu machen. Aber du musst auch nicht. Also du kannst etwas erzählen, du musst aber nicht. So. Viele kommen da auch hin und hören sich erstmal wochenlang einfach nur das Gequatsch an. Die nehmen daran nur teil, um halt zuzuhören. Und irgendwann öffnen sie sich vielleicht selber, wenn sie dann bereit sind. Ich habe mich relativ schnell geöffnet, eigentlich schon in der ersten Sitzung. Und das Schöne ist halt, die lassen sich halt auch ausreden. Ne? Also da fällt einem niemand ins Wort. So, erst wenn man sagt, so, okay, bin fertig, danke, so, und dann wird sich nochmal bedankt, dass du geteilt hast. Und dann ist halt der Nächste dran, der sprechen möchte. So, und das ist halt einfach, das bietet dir einen Raum. Du kannst etwas erzählen, ohne dass irgendjemand unangenehme Zwischenfragen stellt oder irgendwas, sondern du kannst dir einfach nur Luft reden. Du kannst dir einfach deinen Ballast von der Seele reden. Ja. Und das ist halt das Schöne. Du wirst nicht verurteilt, sondern im Gegenteil. Du bist da mit Menschen zusammen. Ich meine, als Alkoholiker macht man dumme Sachen, wie zum Beispiel auch echt betrunken ins Auto steigen. Also ich bin mit 2, 3 Flaschen Wein drin, bin ich halt noch Auto gefahren. Ich kann auch besser mit Auto fahren, wenn ich betrunken bin, als wenn ich nüchtern bin. So nach dem Motto. Ich schäme mich zutiefst für diese Aussage. Und gleichzeitig habe ich das so als Alkoholiker damals so gefühlt und gelebt. Und gesagt, psch, ach komm, wenn mir irgendjemand gesagt hat, ah, du hast doch schon ein Bier getrunken, dann hab ich ihn ausgelacht. Das ist mal ein Bier, was ein Bier ist doch, also selbst wenn ich 3 getrunken hätte, was ist doch gar nichts. Also richtig, also Alkoholiker haben echt eine Klatsche und ich schäme mich wirklich total dafür, dass ich früher so drauf war. Und um den Punkt jetzt zu Ende zu bringen, wenn du jetzt sowas zum Beispiel erzählst dort, ja, und dann bin ich halt nach 2 Flaschen Wein, habe ich mich ins Auto gesetzt, um mir noch eine Flasche zu holen. Da kommt nur so ein beschämtes, zustimmendes Nicken. Ja, weil die anderen das auch gemacht haben und nicht ein wie kannst du nur so und das gibt dir halt einfach das Gefühl, okay, ich werde hier nicht verurteilt, sondern ich werde hier angenommen mit all meinen Fehlern, so wie ich bin, und ich bin ja dort, um etwas zu ändern. Und wenn du jemanden, der halt etwas ändern möchte, ihn gleich einfach eine volle Breitseite permanent gibst, ja, dann schließt er sich doch total sofort wieder. Und deswegen, ja, war die Gruppe auf jeden Fall super für mich.
Aber da kannst du mal sehen, das bloße Reden, was da schon Luft macht, auch emotional, wenn es mal von der Seele geredet ist oder gesprochen ist, dann, ich nehme an, du hast wahrscheinlich keinen einzigen von diesen Menschen da gekannt, oder?
Nee, niemanden.
Nee, dann sitzt du in einer Gruppe von Menschen, die du gar nicht kennst. Das Einzige, was euch verbindet, ist quasi euer Thema.
Ja.
Und das ist der nächste Beweis im Sinne von, wir sind halt soziale Wesen. Wir brauchen halt Gesellschaft. Wir brauchen eine gewisse Community und.
Ja. Ja.
Diese beiden Sachen, also wirklich mal in der Lage darüber zu sein, oder in der Lage zu sein, über gewisse Dinge zu sprechen, sich nicht immer die ganze Zeit verstecken und dann halt eben ja zu wissen, okay, ich kann das auch nicht, gewisse Dinge muss ich auch nicht alleine machen, dafür sind wir einfach gemacht für die Gruppe.
Ja,
deswegen mega spannend.
Ja, und dann kam halt, das war im Januar 22. Und dann kam im März, bin ich zur ABO-Suchtberatung gegangen, wo ich auch einen sehr, sehr netten Berater und Psychotherapeuten dann an die Hand bekommen habe, der halt auch super ist, der mir auch noch total weitergeholfen hat und der eben auch sehr verständnisvoll und sehr aufklärend war, der mir halt auch weitergeholfen hat mit all meinen anderen Problemen, so mit den ganzen psychischen anderen Geschichten, die halt mit einhergingen, beziehungsweise die ich ja immer verdrängt hatte. So kam es dann auch, dass ich dann halt im Mai dann eine Tiefenpsychotherapie angefangen habe, wobei die leider die falsche Therapieform war für mich, weil eine Tiefenpsychotherapie ist für ADHSler nicht wirklich zielführend. Und dadurch, dass ich ADHS habe, war die jetzt nicht so erfolgreich, sag ich mal. Da ich war ein Dreivierteljahr dann dort und bin halt dann abwechselnd immer mal zu einem Suchtberater gegangen, zu den AAs gegangen und dann halt in die Tiefenpsychotherapie. Und ja, das war so der Weg, wo ich dann angefangen habe, halt in die Heilung zu gehen. Ne? So, das waren so die ersten Schritte. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier so der Raum ist dafür, um darüber zu reden. Das wäre dann jetzt die Premiere. Dann hast du etwas, was noch niemand anderes in seinem Podcast hatte. ja, dann kam im Januar diesen Jahres, 23, hatte ich meine erste Heilungszeremonie, eine schamanische Zeremonie mit Psilocybin, also mit psychoaktiven oder psychedelischen Pilzen. Im letzten Jahr wurde ich zu dem Thema so langsam sensibilisiert, weil meine Frau da jemandem auf Instagram gefolgt ist, der das halt so anbietet. Und sie hatte immer gesagt, ach, guck mal, wie toll das ist und sie würde auch gerne mal ein paar Traumen aufarbeiten und heilen. Und ich hab das immer belächelt, ne? Und diese Arroganz, die man halt so hat, wenn man sich mit etwas noch nicht beschäftigt hat. Ich habe das halt belächelt und gesagt, ja, mein Gott, ich habe mit 17 auch schon Pilze gefressen.
Anderer Kontext, andere Intention. Das war halt Ballern.
Genau.
Kinder, das.
Genau. Und dann, hat sich das Wahrheit, und das ist halt wieder so das Ding, wo ich sage, so, ich glaube einfach ans Schicksal und ans Universum, ja. Ein Freund von mir, der in ganz Deutschland regelmäßig rumfährt und Talks gibt und alles, ne? Der hatte in Berlin eine Veranstaltung und hat halt gesagt, hey, ich habe am Samstagabend eine Veranstaltung in Berlin, und also nichts Ungewöhnliches für ihn, weil der ist in Deutschland permanent unterwegs. Und dann hat er gefragt, ja, hier, wie sieht's denn aus? Ich habe da am Abend eine Veranstaltung, kann ich morgens noch, ne? Wird halt irgendwie morgens noch mal kurz vorbeikommen, kurz mit dir schnacken und so. Ja, voll gerne, voll gut, ne? Und da hat meine Frau gesagt, ah, der geht doch da und dahin. Da ist nämlich eine Zeremonie, so eine Veranstaltung. Hm. Ich sag, hey, wie kommst du jetzt darauf? Naja, der hat jetzt nur so Veranstaltungen gesagt und nicht irgendwie irgendwas, ne, so. Ich ihn dann angefragt, so, ja, gehst du da und dahin? Also, krass, woher weißt du denn das, bitteschön? Ich habe darüber gar nichts gesagt, ne? Und dann war 2 Tage vor dieser Zeremonie, wurde ein Platz frei. Und dann hatte mein Freund mir das geschickt und meinte halt, hier, guck mal, da wurde ein Platz frei, bewirb dich doch mal. Da habe ich mich beworben und habe den Platz bekommen. Und dann war halt einfach dieses ganze Thema dort, ne, so. Dann bin ich da sozusagen so durch glücklichen Zufall in meine erste Zeremonie reingerutscht. Und so eine Zeremonie ist ja, wenn man das halt ganz mit so einem Schaman macht und alles, das ist halt, wie du sagst, es ist halt nicht ballern. Sondern du gehst dann mit einer Intention rein, du meditierst, genau. Du atmest, das ganze Setting, der ganze Raum ist energetisch aufgeladen, klangvolle Musik, da war auch jemand, der halt so Handpan und so live gespielt hat und einfach die ganze Energie von dem Raum wird halt einfach komplett mitgenommen und dann, wie gesagt, deine Intention und das Ganze drumherum, diese gesamte, ich sag mal wirklich, das ist ja dann wirklich eine Zeremonie, es ist ja nicht nur, man trifft sich und knallt sich das Zeug rein, so. Und die, da war ich noch ein bisschen verkopft natürlich, weil ich immer noch so ein bisschen dieses Ding hatte, so, das ist jetzt hier einfach nur Pilze fressen und irgendwie, ich war noch nicht so ganz, ne? Und auf jeden Fall war meine Intention für diese Zeremonie, ich wollte ins Fühlen kommen, weil ich das ganze Leben vor meinen Gefühlen weggerannt bin. Ich durfte nicht fühlen. Ich bin am Hermannplatz in Berlin aufgewachsen, das ist da Kreuzberg-Neukölln, in den 80ern als einer der wenigen Deutschen. Ne? So, und ich musste mich halt gegen die ganzen anderen Menschen dort, gegen die ganzen anderen Jugendlichen durchsetzen. Und natürlich durfte man da keine Gefühle zeigen. Es war man ja das Mädchen, es war man ja das kleine Mädchen, was man jetzt schön verprügeln kann. Ne? Ich durfte keine Gefühle zeigen. Ne? Ein Indianer kennt keinen Schmerz, immer wieder aufstehen, immer wieder behaupten. Mein ganzes Leben, ich durfte keine Gefühle zeigen. Ich musste einfach meinen Mann stehen. Hatte auch viele, viele schwierige Situationen mit Messerangriffen. Ich hatte eine Pistole an der Schläfe, alles Mögliche. Ne? Also so einen ganzen, in den ganzen Bereich da, es war halt einfach, ich wurde von so einem Schweinehund angegriffen und der hat sich an meinem Fuß verbissen. Der Halter ist dann irgendwann mit dem Hund einfach weggerannt und ich bin dann nach 400 Meter auf dem Boden robbend nach Hause und meine Eltern waren nicht da. Ich habe mich in Schlaf geweint und einfach, also ich habe einfach schon einiges, was ich verarbeiten darf. Und meine Intention war einfach, ich wollte ins Fühlen kommen, weil ich einfach ein gefühlskalter Mensch war. Und die Zeremonie, als es dann angefangen hat, so die Wirkung, ne, war natürlich erstmal so ein bisschen so dieses, das ganze Grinsen und Lachen und so, und wo der dann natürlich mit seinen Blättern da so, und so die ganzen Geräusche von sich gegeben hat. Ich habe mich totgelacht. Es war so schwierig für mich, da ernst zu bleiben. Vor allem natürlich dann unter dem Einfluss der Pflanze. Und aber dann irgendwann bin ich halt tiefer gekommen, tiefer gekommen. Dann wurde mir noch dieser schamanische Schnupftabak, Rapé, in die Nase gepustet. Und das war der Moment, wo ich mich fallen lassen konnte. Zeitgleich. Und jetzt kommt eine Verkettung von Zufällen, die einfach nicht zufällig sind. Was für mich einfach ganz klare Schicksalsfügung ist. Also meine Intention war, ich wollte ins Fühlen kommen. Dann durfte ich, bevor wir die Medizin genommen haben, eine Chakra-Karte ziehen. Auf dieser Chakra-Karte stand Bliss. High Heart Chakra. Da dachte ich schon, okay, High Heart Chakra, ne, Herz fühlen, ich will ins Fühlen kommen. Bliss, Glückseligkeit, okay, nice. So. Das ist schon okay, das passt. Dann kriege ich dieses Rapé und ich werde auf eine 8-minütige Reise geschickt, die mein Leben nachhaltig positiv verändert hat in Richtung, ich kann fühlen. Und ich weiß deshalb, dass es 8 Minuten waren, weil als er mir das Rapé verabreicht hat, fing ein Lied an. Dieses Lied hieß Bliss.
Spannend.
So, genau, richtig, einfach so, okay, krass. Bliss. Und in diesem, das Lied ist einfach, I am the light of my soul. I am beautiful. I am bountiful. I am bliss. I am, I am. Das wird einfach 8 Minuten lang wiederholt in diesem Song. So. Und dann habe ich das einer Freundin erzählt, die mich gefragt hat, welche Farben ich dabei gesehen habe, als ich das Rapé bekommen habe. Und dann meinte ich, ja, erst war das so rot und dann ist das so von uns bläuliche gegangen. Und dann meinte ich, ja krass, rot wird wahrscheinlich immer noch die Energie gewesen sein, die von dem Schamanen gekommen ist, die er mir rübergeschoben hat. Und das Blau war dann so mein Ding. Und Blau ist halt in diesem spirituellen Sinne das Throat Chakra. Und sie meint, sie hat das halt so gedeutet, ich will halt über etwas nicht sprechen. Meine Gefühle. Mein ganzes Leben lang. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Klar, man muss natürlich auch so ein bisschen daran glauben und so, aber ich glaube an was. Und also einfach diesen Throat Chakra. Ich wollte über irgendwas nicht sprechen. Und das war halt genau dieses Ding. So meine Gefühle, Emotionen, darüber wollte ich nie sprechen. Ich habe immer nur Witze über alles Mögliche gemacht, was mit Gefühlen anging. Und jetzt bin ich einfach ein viel empathischer, gefühlvoller, in meinen Augen schönerer Mensch, weil ich einfach jetzt diese Gefühle habe.
Spannend, ne? Das muss ein Ereignis sein und schon bist du umgepolt für vielleicht den Rest deines Lebens. Deswegen finde ich ja diese Geschichten auch so gut, auch wenn sie vielleicht in vielen Kreisen noch so verpönt sind. Aber die Wissenschaft ist ja sehr eindeutig, dass das sehr gewinnbringend ist. Intention absolut ist wichtig, Setup muss, ist wichtig, Substanzenmenge ist wichtig und, na, gar keine Frage.
Genau,
du hast eben eine Sache gesagt. Ja, du hast noch eine Sache gesagt, die ist in meinen Augen extrem wichtig. Was hast du gesagt? Mit dem dran glauben. Man muss schon dran glauben. Mhm. Die Frage ist halt, was ist wahr, was ist unwahr? Es gibt keine Realität, also wenn wir jetzt philosophisch abdriften, es gibt ja nicht die Realität. Und ich persönlich habe ja auch nach meinem Burnout, ich bin ja stationär aufgefangen worden in einer Traumaklinik und da habe ich auch nicht die Wahrheit gefunden. Aber ich habe eine Geschichte gefunden, an die ich an die ich jetzt glaube, die sich gut für mich anfühlt und dadurch konnte ich mein Leben quasi nochmal rückwirkend neu beleuchten mit einer anderen, mit einem anderen Gefühl. Und wer sagt denn am Ende des Tages, ob das, was da mit mir zusammen erarbeitet worden ist, ich habe ja nur abgeerntet. Also ich habe ja nur gesprochen. Es wurden nur konkrete Fragen gestellt. Ich wurde nie in eine Richtung geschubst. So, und dann ist halt auch die Frage, ist das, was ich mir da zurechtgelegt habe, in der Therapie, in einer echten Therapie, ist das die Wahrheit? Ist das Realität? Es ist doch völlig egal, was es ist. Am Ende des Tages würde ich was sagen, nein, aber es ist egal, weil das, was ich, die Karten, die ich mir da ausgelegt habe, an die glaube ich jetzt. Punkt.
Ja.
Und so funktioniert ja eigentlich auch viel die Therapie. Ja. Das werden halt nur Fragen gestellt, wo du sonst vielleicht dir niemals die Antworten gegeben hättest. Und dieses ganze Konstrukt, das macht es dann halt eben aus, ne? Dieses Antwortenkonstrukt. Und das Spannende ist ja bei so Geschichten, ob es jetzt Psilocybin ist oder LSD oder was weiß ich. So, du wirst ja nochmal, was das ganze nervale System betrifft, auch nochmal, du hast ganz andere Kapazitäten, da kommst du sonst gar nicht dran.
Genau das ist der Punkt, ne? Also diese ganzen Filter im Gehirn werden halt rund, die ganzen Schranken fallen und es ist ja diese Bewusstseinserweiterung, weil eben nicht mehr diese Filter vom, ich sag mal, rationalen Gehirn funktionieren, sondern die sind halt weg. Und eine Freundin von mir, die auch Psychologin ist, hat mir das auch mal erklärt. Sie meinte halt, okay, bei dir ist da, wo Gefühle eigentlich sind, da wo ist bei dir halt ein schwarzes Loch. Und wenn man mit dir rational in einer Psychotherapie daran geht und sagt, Und dir erzählt, wie sich die salzige Luft an einem lauen Sommertag am Meer anfühlt, kann man dir das erzählen, wie man dir das erzählen möchte. Aber du wirst nie fühlen, wie sich das anfühlt, wenn du nicht selbst dort gewesen bist. Und deswegen ist dieses Gefühle, kann man mir so viel erzählen, wie man möchte. Da war halt ein schwarzes Loch, da war halt nichts. Mhm. Und sie hat gesagt, oder es ist so erklärt, dass durch diese Bewusstseinserweiterung und durch diese Zeremonie, durch diese Experience, die ich dort hatte, habe ich sozusagen gefühlt, ich konnte fühlen, wie sich das anfühlt. Hm. Ich habe dort, auch wenn sich das vielleicht für den einen oder anderen sehr witzig anhört, ich habe dort zu meiner weiblichen Energie gefunden. Und habe halt einfach, diese Gefühle und jetzt habe ich in den letzten 9 Monaten quasi eine Integrationsphase gehabt, wo ich immer mehr lerne, mit meinen Gefühlen umzugehen und diese Gefühle auch zu deuten. Auch einfach, und da bin ich halt auch wahnsinnig dankbar, dass ich halt mit meiner Frau oder Ex-Frau jetzt, oder wir sind zwar noch verheiratet, aber getrennt, so wahnsinnig positiven und schönen Austausch habe. Also weil sie ist halt einfach eine HSP, eine hochsensible Persönlichkeit mit extrem viel Empathie, mit extrem viel Gefühlen. Mhm. Und ich jetzt mit ihr halt sozusagen so wundervoll in den Austausch gehen kann, weil sie natürlich auch das noch anders auch analysieren kann oder auch anders deuten kann oder mir helfen kann, sozusagen, wenn ich ihr sage, ich kann nicht genau sagen, was es gerade ist, aber es ist so und so und so. Und dann kann sie mir so auch noch mithelfen, sozusagen das zu benennen. Und so lerne ich gerade meine Gefühlswelt kennen und lerne mich selbst kennen. Und das ist halt einfach so wunderschön, einfach, zu fühlen. Es ist einfach, es ist auch auf der einen Seite belastend, weil, wenn man halt einfach so viel fühlt, auch die Trennung zum Beispiel von ihr, die habe ich sehr, 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 sehr stark gefühlt. Habe sehr, 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 sehr viel getrauert und einfach sehr, sehr stark gefühlt. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe 2,5 Wochen stundenlang am Tag geflennt, Zusammenbrüche gehabt, am Boden gezittert, ich hatte solche Schmerzen. Hab sie auch gesagt, wann hört das auf? Wann hören diese Gefühle? Wann hört dieser Schmerz auf? Und ich fand das aber total schön, einfach mal diese Gefühle zu fühlen und nicht, okay, wir machen Schluss, tschüss, danke und einfach Flasche anhalten und weitermachen, sondern einfach mal innehalten und verarbeiten.
Diese Gefühle das ist das, zulassen. Was viele nicht zulassen, wird direkt betäubt, ne?
Genau.
Was ja auch stellenweise auch gut sein kann, ne? Wenn man halt weiß, okay, das ist gerade nur ein Werkzeug, aber ich muss danach in die Verarbeitung gehen.
Wenn man soweit ist und das so sagt, okay, ey, heute brauche ich das und dann geht's aber die nächsten Tage dann so, klar, also jeder soll machen, was er für richtig und gut hält und womit er am besten umgehen kann. Für mich ist natürlich so, das Betäuben mit Alkohol jetzt nicht so das Ding, aber ja, es ist insgesamt eine schöne Sache für Menschen, die offen dafür sind, sage ich mal. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, der täte das sehr gut, die hat unfassbar viele Traumen, ich möchte jetzt nichts Persönliches dazu erzählen, aus der Kindheit, aber sie ist extremst wissenschaftlich, richtig wissenschaftlich, und sie sagt halt, das ist alles Humbug. Und da frage ich mich aber jetzt, um jetzt mal den Bogen zur Wissenschaft zurückzuspannen, in Zürich wird gerade zum Beispiel mit ADHS und Microdosing LSD, gibt es gerade eine Studie, die gerade läuft. MDMA wird bei manisch Depression, zum Beispiel bipolare Störung, mit eingesetzt. Und insgesamt passiert auf diesem Level da einfach gerade sehr, sehr viel in dieser Richtung. Deswegen bin ich gespannt, ob sie sich vielleicht dem doch nochmal irgendwann öffnet, weil ja jetzt auch gerade wissenschaftlich da sehr, sehr viel in diese Richtung geht.
Ich habe eine Buchempfehlung. Yoga T LSD von der Ärztin geschrieben.
Yoga T LSD?
Geiles Buch.
Okay.
Yoga T LSD. Also empfehle ich wirklich jedem. Das geht noch nicht mal darum, das muss jetzt nicht der Sache da jetzt irgendwie angetan sein, sondern es geht einfach um was ist überhaupt psychoaktiv? Fast alles, was wir uns da reinpfeifen, ist psychoaktiv, weil es verändert unsere Wahrnehmung. Ja, es macht einen Unterschied, ob ich mir jetzt einen fetten Burger reinpfeife oder einen Salat. Beides hat eine psychoaktive Wirkung. Das eine macht mich träge, das andere lässt mich vielleicht agiler sein, wie auch immer. Gute Fette und. Und sie steigt halt so drauf ein und das bedeutet dann halt, ach, krass, ein ganz krasser, alles hat irgendwo eine Wirkung. Was hat auch eine Wirkung?
Ja. Ja. Ja.
Und so gelingt es dir vielleicht leichter, die Dinge nicht direkt so, vor allen Dingen, weil es halt wirklich eine Ärztin ist, die das schon seit, ich glaube, die forscht auch da ordentlich dran, da halt auch was bewegen möchte. Und auch von Anfang an die Schulmedizin so ein bisschen hinterfragen wollte. Und sie da auch vielleicht nochmal auf dem anderen Weg Antworten gefunden hat, die Schulmedizin so noch nicht kann. Ne?
Ja, okay.
Deswegen, also das kann ich dir empfehlen. Und für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die da jetzt einfach Bock drauf haben, hört rein. Ja, deswegen für mich Kaffee zum Beispiel. Kaffee ist für mich das muss ich ganz bewusst einsetzen. Für mich ist das eines der schlimmsten psychoaktiven Substanzen, weil es mich so unfassbar nervös macht. Da kriege ich keinen klaren Gedanken mehr. Ne, und wenn ich Kaffee zu Hause habe, dann entweder Decaf oder mit der niedrigsten Dosierung. Ich kann mir andere Sachen reinpfeifen, aber Kaffee ist heftig.
Witzig. Also bei mir ist es halt, bei mir wirkt es umgedreht. Durch das ADHS. Denke ich, dass es durch das ADHS ist, weil bei mir halt auch so andere Sachen, ich hatte 2014 mal so ein bisschen in einer schwierigen Phase mal mit so ein paar Sachen rumexperiment und Kokain zum Beispiel fährt mich auch komplett runter, ne? Also so das sediert mich total. Also wenn das bei anderen Leuten, die sind dann so, Party, die ist das, und ich werde halt so total träge und fahre dadurch runter. Und wenn ich zum Beispiel Koffein, wir haben auch nur noch Decaf Coffee hier, wenn ich mir abends, wenn ich müde bin, ein Monsterballer, habe ich richtig wie so eine Presse, die einfach meine Augen zudrückt. Ich kann meine Augen nicht mehr, es ist einfach richtig so zu und Wahnsinn. Ich kann sofort wegpennen.
Das Monster halt brauche ich mir immer vorm Training rein, aber
sollte ich lieber nicht machen.
Dann kannst du mal sehen, wie verschieden wir sind, ne?
Na, aber generell finde ich halt so spannend, wie unterschiedlich Menschen auf alles Mögliche reagieren, wie du halt sagst. Ne? Alles hat irgendwie so eine psychoaktive Wirkung, das stimmt, ja.
Deswegen darf man auch gewisse Studien, glaube ich, auch nicht immer so ernst nehmen, weil du hast immer eine Streuung, weil wir Menschen so unterschiedlich sind. Ja, ja, und die Streuung, es kann sogar sein, dass du in der Streuung drin bist und dass du nicht zu denen gehörst, wo die Kernaussage hinzielt, ne? der jeweiligen Studie. Deswegen bin ich da auch manchmal immer so ein bisschen so, oder man muss sie relativieren. mit welchen Parametern auch immer, ist halt schwierig.
Und allein da ist ja auch das Ding mit dem Thema Statistik. Ja. Statistik ist einfach, also Statistikstudium ist, glaube ich, somit das Schwierigste, was du studieren kannst. Das ist einfach das Thema, also wie du die ganzen einzelnen Parameter dort hin und her drehen kannst, bis es so passt. Also es gab doch sogar diesen einen Menschen, ich weiß gar nicht, ob das ein Hoax war, aber das habe ich irgendwo mal in irgendeinem Online-Artikel gelesen. Kann auch sein, dass der größte Bullshit war, aber ich habe dem schon Wahrheit entlockt. Es ging halt darum, dass so ein Typ einfach CO2-Emissionszertifikate für Firmen erstellt hat. Und er hat halt gesagt, egal wie eure Bilanz aussieht, ich krieg das so statistisch hingedreht, dass ihr auf einer CO2-Null-Emission seid. So, und dann hast du dein CO2-Null-Emissionszertifikat. Was halt sozusagen gefaked richtig real ist. So. Also also mit Statistik kriegst du halt wirklich vieles. Und das ist halt einfach gerade so das Thema bei den Studien. Ne?
Und deswegen ist es ja so geil, und jetzt spanne ich den Bogen mal wieder zurück, zu fühlen. Weil was nützt es mir, wenn Studie sagt, das ist richtig für dich, wenn du nicht in der Lage bist, auch mal in der Rückkopplung mit deinem Körper zu sein und zu fühlen, ist das wirklich gut für mich? Ist jetzt das Gemüse besser für mich oder vegan oder was weiß ich, Rohkost? Ja. Scheißegal, aber du musst ja mal wirklich fühlen können, wenn wir mal kurz beim Essen bleiben. Ne?
Ja, absolut.
Und das ist das, was die Welt wieder lernen darf, weil dieses Ganze nur in dieser Theoriewelt zu sein, entkoppelt uns ja auch wieder von uns. Und dann, und deswegen bin ich ja auch eine Zeit lang auch dieser ganzen Biohacking-Szene verfallen. Biohacking. Ja, das und das, du musst das machen und das machen, damit du gesund bist. Ja, mag ja alles richtig sein irgendwo. Aber wenn ich dann nur noch in diesem Zwang unterwegs bin und nur noch so fremdgesteuert bin und was sagt die Uhr, was sagt jetzt meine Herzratenvariabilität und dies und das, so, dann bin ich ja nicht bei mir. Fühl doch einfach mal. Deswegen trage ich auch keine Timewatch und so ein Scheiß. Ich track mich.
Danke.
Fühl mal lieber mehr.
Ja. Und das ist auch das Thema zum Beispiel bei dem, wo ich jetzt so abgenommen habe, ne? Gut, man muss natürlich immer sagen, ob man jetzt Kalorien trackt oder nicht, wenn man das eine gewisse Zeit lang gemacht hat, ist das unterbewusst im Hinterkopf.
Genau.
So, da ist es, das kann man nicht leugnen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe absolut keine Kalorien getrackt, kann das gar nicht stimmen, weil mein Kopf unterbewusst schon weiß und abwägen kann, welche Nahrungsmittel. Genau, aber ich habe auf meinen Körper gehört. Ich habe eben gefühlt, ich habe auch nicht getrackt, wie viel Eiweiß ich zu mir genommen habe, ich habe nicht getrackt, wie viel Kalorien ich zu mir genommen habe. Ich habe einfach nach Gefühl gegessen. Und das
ich
ist halt
nicht. Ich track auch nicht, was ich da an Carbs und ich fühle auch. Hat funktioniert.
Genau.
Wir sind drauf.
Ja. Absolut, absolut. Und ja, finde ich spannend, finde ich auch richtig gut, dass du das sagst, weil es einfach, mir geht es halt auch so krass auf den Sack, dass die Menschen nur noch mit diesen Gadgets rumrennen und funktionieren. Ne? Dann haben sie. Klar, ich renne auch, wenn ich mal jetzt so wirklich wieder joggen gehe und dann auf ein bestimmtes Ziel hin, mache ich tatsächlich auch mal dann mit Brustgurt, ne? Aber ansonsten, ich habe keinen Ura-Ring, ich habe kein Fitbit oder wie die, ich habe keinen, ich track da gar nichts. So, weil ich kann auch von meinem Körper hören. Ich brauche auch nicht irgendeine Uhr, die mir sagt, heute bist du recovery-mäßig so und so unterwegs. Das kann man vielleicht bei Hochleistungssportlern machen, die ihr Geld damit verdienen. Aber bei allen anderen, wofür? Das Stress, du machst dich abhängig von irgendwelchen anderen Geräten und Sachen und disconnectest dich viel mehr von deinem Körper. Du fühlst dich heute gut, aber deine App hat gesagt, du bist schlecht regeneriert. Na, du fühlst dich doch aber gut, dann lass dir doch nicht von der App sagen, dass du heute ein schlechtes Training haben wirst. Das klingt halt schon so völlig irre.
So, mein Hund ist jetzt gerade am Quaken, ich glaube, die muss raus. Beste Zeitpunkt eigentlich auch.
Ja, gar nicht so viel, weil meine Frau ist gerade ein bisschen krank und hat sich gerade hingelegt zum Schlafen und ich sehe gerade, die Kids dürften jetzt auch mal von der Kita und Schule abgeholt werden.
Dann freue ich mich, dass wir die Chance hatten, jetzt einfach mal miteinander zu sprechen, beziehungsweise
auch
mal so ein bisschen mitgenommen hast.
Vielen Dank, es war einfach geil.
Sehr, sehr geistreich.
Das war wirklich, wirklich eine schöne, schöne Folge. Danke dir.
Ja, ich danke dir. Und auch danke, dass du hier quasi nochmal die Debüt gedroppt hast. Da wird der eine oder andere vielleicht auch mal verwundert sein. Ich bin da ganz offen. Ich bin da mittlerweile sehr offen, was das Thema betrifft. Auch selber ein paar Erfahrungen gemacht und ich durfte sagen, krass. Hat mir lebensverändernde Erkenntnisse gebracht. Ne? Also ich will da jetzt keine Werbung für machen, das muss jeder selber für sich wissen, aber nur, weil du es eben gesagt hast. Dann würde ich sagen, alles, was wichtig ist, Buch, die Programme und das ein oder andere, was du noch im Sinn hast, das packen wir dann dementsprechend in die Shownotes rein. Und wenn ihr Zuschauer, ne, geschaut habt ihr nicht, Zuhörer, Zuhörerinnen noch Fragen habt, entweder in die Notes rein bei Spotify oder einfach mal den Johannes oder auch mich, je nachdem, worum es geht, auch mal persönlich anschreiben. Wir würden uns freuen. In dem Sinne.
Absolut.
Aus der Reihen. Danke.
Vielen für deine Dank dir. Ja, danke dir.
Hab noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Danke, ciao.